willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo, liebe Menschen. Willkommen, oder wie wir Orks zu sagen pflegen, Loktar. Diese 50. Ausgabe des Popkulturfunks geht zusammen mit einem anderen runden Geburtstag. 20 Jahre wird das Online-Rollenspiel World of Warcraft alt. Auch wenn es in den letzten Jahren weniger aufgeregte Medienberichte gab und auch keine Pressemeldungen mit neuen Abo-Zahlrekorden, das Spiel ist quicklebendig. Selbst wenn ihr World of Warcraft nie gespielt haben solltet, begegnet es euch. Es fand Erwähnung in populären Serien wie How I Met Your Mother oder wurde parodiert in South Park. Spielmechanik und Design haben Maßstäbe gesetzt, die auch andere Games übernommen haben. Und ich habe viele, viele Stunden in Azeroth verbracht. Zack, 20 Jahre vorbei. Gründe genug, um darüber mit einem alten Bekannten zu plaudern. Teut Weidemann, Spieleentwickler, Produzent und Experte für Online-Spiele. Und jetzt geht's los.
You will fall before me.
So, Aufnahme läuft. Teut, hast du denn mal nachgeschaut, auf wie viel Spielzeit du kommst in World of Warcraft?
Nee. Pass auf, es gab mal eine Zeit, da hatte ich sechs World of Warcraft-Accounts. Ja, meine Frau und ich und meine vier Kinder. Und irgendwann war das mal zu teuer, da haben wir dann, weil die Kinder aufgehört haben hier und da und wir dann auch aufgehört haben. Und dann irgendwann wollte meine Tochter wieder anfangen, wegen Classic und so, und hat gefragt, ob sie meinen Account haben kann. Und dann hat sie den wieder reaktiviert und seitdem hat sie den. Also deswegen kann ich jetzt nicht unterscheiden, ob das sie war oder ich. Aber es war vierstellig.
Oh, okay.
Als ich aufgehört habe, war das wahnsinnig viel. Ich habe von Anfang an gespielt, als es rauskam, noch nicht während der Beta. Habe dann wirklich 3,5 Jahre meines Lebens in diesem Spiel verbracht, inklusive vom Mediamarkt nachts, Mitternachtsverkauf, Erweiterungen und alles Mögliche. Und irgendwann war es dann einfach zu viel und da aufgehört. Aber ja. War viel Zeit.
Ja, gut, da kann ich, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich da nicht mithalten kann, obwohl ich auch immer sagen würde, dass ich viel gespielt habe und inzwischen auch wieder doch noch mal deutlich mehr spiele. Das war bei mir immer so ein bisschen in Wellen in den letzten Jahren, ehrlich gesagt. Aber ich habe heute Morgen nachgeschaut auf 43 Tage, 23 Stunden, 7 Minuten und eine Sekunde.
Das
gibt's ja sehr genau an. Wer jetzt denkt, okay, 43 Tage klingt jetzt nicht so viel für ein Spiel, was es 20 Jahre gibt. Es zählt halt wirklich ganz genau die Stunden. Also es ist immerhin, naja, nicht mehr weit weg von einem Jahr Spielzeit insgesamt. Also es ist auch nicht super wenig, aber es gibt natürlich Leute, die sehr viel mehr Stunden da reingesteckt haben.
Sehr viel mehr. Und es hat ja seitdem World of Warcraft Classic draußen ist, hat es wieder zugenommen. Und fast alle meine Kinder haben wieder angefangen, deswegen.
Ja, ist lustig,
also die,
ne?
Sind ja Kinder, also die sind da alle inzwischen jenseits der 20, älteste ist 30 und die treffen sich heute auch noch in World of Warcraft, so Familientreff, das finde ich total gut.
Ja, ich habe interessanterweise gelesen, in deutschen Medien findet diese 20 Jahre World of Warcraft praktisch nicht statt, habe ich festgestellt. Aber in den USA ist das schon noch ein größeres Thema. Ich habe einen längeren Artikel in der New York Times gelesen und da war so ein bisschen ein Punkt, dass World of Warcraft im Grunde genommen so ein bisschen was war wie Social Media, bevor es Social Media in der Form, wie wir es heute kennen, überhaupt gab. Also man muss sich das mal vorstellen. 2004 ist das Spiel in den USA rausgekommen. Das ist das gleiche Jahr, als Facebook auch in den Start gegangen ist. Facebook ist im Februar 2004 rausgekommen, ein halbes Jahr vorher ungefähr. Aber natürlich war das am Ende des Jahres nicht das der heiße Scheiß oder irgendwie ein großes Ding. Das war gar nicht so accessible, es gab gar nicht so viel Breitband und an Unis war es teilweise, glaube ich, auch gar nicht, konnte man das gar nicht nutzen und so, das war ein Witz von dem, was es heute ist. Und World of Warcraft hat ja innerhalb der ersten 2-3 Jahre im Grunde genommen auch als kommunikativer Hangout-Space gedient. Das war ja nicht nur Spielspaß, ne?
Nee, total. Also ich meine, unsere Gilde hat da abgehängt. Wir haben uns ja keiner jeden Tag gesehen im Spiel. Und es sind in World of Warcraft die gleichen Dinge passiert, die auch auf Facebook passieren, ja. Weil damals hat man gefragt, komm mal zu, wo hast du deine Freunde kennengelernt? Ja, in World of Warcraft. Das war damals unvorstellbar, heutzutage ist das normal. Heute kann man auch Leute auf Facebook kennenlernen. Es gab genauso viel Trolle in World of Warcraft wie auf Facebook. Also das Positive an World of Warcraft war wie Facebook ohne Werbung. Das war gar kein großer Erfolg. Oh, wir haben ja gezahlt, war ja Premium-Account. Aber das stimmt schon, der Social Aspect war eigentlich der Hauptgrund dann, wenn man, sagen wir mal, World of Warcraft schon eine Weile gespielt hat, noch im Spiel zu bleiben. Es war wirklich wie abends Freunde treffen und einem auch noch Spaß haben. Und das war der Hauptgrund, warum man da bis Mitternacht noch am Rechner hing, obwohl man am nächsten Tag zur Arbeit musste, weil der Raid musste noch zu Ende gespielt werden und hatte man Spaß.
Ja, wenn das in der gleichen Form ein Singleplayer-Spiel gewesen wäre, mit vielleicht nur einem Online-Modus oder so, hätte das überhaupt nicht den Impact gehabt. Nee. Ich glaube, das hat sich nicht so transportiert an die Außenwelt, die ja so sehr fasziniert vielleicht da drauf geschaut hat in den Hochphasen, so was zur Hölle passiert da? Und die haben halt immer gedacht, das ist ein Spiel, das süchtig macht, so, aber das ist natürlich, ist das viel komplexer.
Ja, süchtig hat so einen negativen Touch, ja. Es war einfach eine Sozialisierung, die man ohne viel Aufwand machen konnte. Normalerweise, wenn du sozialisieren willst, ja, dann rufst du deine Nachbarn an oder deine Freunde an, haben die Zeit, ja, nein, ist das erste Problem. Das zweite Problem, wo trifft man sich? Da gibt man irgendeine Bar oder ein Restaurant und dann ist es da laut und außerdem kostet es Geld. Und dieser Aufwand überhaupt, das Ganze zu organisieren, ist halt, ne, und dann hat man auch so eine variable Qualität, ja. Es kann mal sein, dass ein Abend scheiße ist und es kann mal sein, dass ein Abend schön ist. Und in World of Warcraft waren die ganzen Abende immer schön. Und man hat eigentlich das Gleiche gehabt wie da. Man hatte das gleiche Drama, ja. Also wir haben Guild-Dramen erlebt, von Beziehungsdramen. Da hat sich einer in unsere Priesterin verliebt und der andere war eifersüchtig und dann hat einer die Gilde verlassen deswegen. Und solche Sachen gab's da genauso wie so eine Netflix-Soap-Serie. Wie im alltäglichen Leben. Aber es war halt so eine virtuelle Welt, wo das alles abging. Aber halt schon mit realen Menschen dahinter. Und das war halt schon total faszinierend. Und man hat Leute kennengelernt aus Gott in aller Welt, in allen sozialen Schichten, die man normalerweise so nie, glaube ich, hätte kennenlernen können. Und ich halte heute noch Kontakt mit vielen von den Jungs. Dank der Social Media natürlich, nicht World of Warcraft. Und man hat auch probiert, als World of Warcraft dann so nicht mehr so das Ding war, woanders hinzugehen. Ja, dann wurde unsere Gilde in einem anderen Spiel gegründet und dann gingen da welche rein. Aber das Spiel hat nicht das gegeben, was World of Warcraft gegeben hat. Und dann hatte das keine lange Lebenszeit dafür. Schade eigentlich. Aber die Frage ist immer, wenn Leute über World of Warcraft so sinnieren, wie schön die Zeit damals war, wird das jemals wiederkommen? Ja, werden wir sowas jemals wieder haben? Und es ist immer so, wenn so ein genre-definierendes Spiel rauskommt, dass es halt ein einzigartiges Erlebnis ist. Und das zu replizieren ist arg schwer. Das passiert in anderen Genres immer wieder, ne? Wenn so alle paar Jahre mal etwas kommt, was so die gesamte Spielewelt auf den Kopf stellt, dass man da reingeht und diese Zeit dann als Erinnerung betrachtet. Aber World of Warcraft hat halt schon Impact durch die lange Zeit, die man damit verbracht hat.
Ja, es hatte, man muss auch sagen, ich meine, da ist ja natürlich auch viel drüber diskutiert worden, was ist das Erfolgsgeheimnis, warum haben andere das nicht geschafft und so weiter. Man kann natürlich nicht alles planen. Das hat auch viel mit ein bisschen Momentum zu tun, sozusagen, dass man halt nicht planen kann, ja. Also ich habe das Gefühl, dass sie halt zu einem Zeitpunkt an den Start gegangen sind, wo sich natürlich Breitband immer mehr breit gemacht hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ausgebreitet hat, als soziale Netzwerke halt quasi beginnend in den Startlöchern standen und auch viel mehr auch schon Spielen ein breiteres Thema in der Gesellschaft war. Das war ja auch damals, auch vor 20 Jahren schon kein nerdiges Hobby mehr, auch wenn es vielfach da vielleicht noch so dargestellt wurde oder so, aber das war ja nicht die Realität. Oder?
Also es gab ja diese MMO-RPGs, wie sie in der Fachsprache heißen, gab es ja schon vor World of Warcraft, ja. Und eine der Urväter wie Ultima Online oder wie EverQuest haben das alles ja schon gemacht, was die gemacht haben. Aber die waren schwerer zugänglich. Entweder vom Spiel an sich, die waren zu kompliziert, oder von der Technik, die sah sehr antik aus, so mit Befehlen, die man tippen musste und so ein Zeug. Und World of Warcraft war so eins der ersten, die das Ganze dem Otto Normalverbraucher zugänglich gemacht hat, weil der Zugang von, wenn man das Spiel startet, wenn man reingeht, wie das Spiel sich aufbaut und sowas, war sehr, sehr kompatibel mit, ich sage mal, einer normalen Spiel- und PC-Kenntnis. Man musste kein technisches Know-how haben, um das Ding gut zum Laufen zu bringen. Das war bei den anderen Spielen nicht ganz so. Die hatten auch hier und da Limitationen, mit denen man zurechtkommen musste, und das war dann so ein bisschen umständlich. In EverQuest zum Beispiel Da war die Welt in kleine Zonen aufgeteilt und es passten maximal, lass mich eine Zahl sagen, 30 Leute in so eine Zone rein. Das heißt, man konnte teilweise nicht irgendwo rein, weil Zone war voll. Sowas gab es in WoW nicht. Waren halt technische Limitationen, mit denen die da hantieren mussten. Aber rein vom Prinzip her, das Drama und die Spannung und der Spaß waren in diesen Spielen schon vorhanden. Aber das zu streamline und zu einem schönen Erlebnis zu machen, zu einem runden und sehr accessible zu machen, wie man auf Englisch sagt, das hat World of Warcraft geschafft und hat dadurch natürlich eine viel größere Reichweite gehabt. Ich erinnere mich, als Ultima Online rausging und eines der größten MMOs wurde zu seiner Zeit, da waren die ganz stolz, dass sie 250.000 Spieler hatten. Und das war Rekord, ja. Also so ein Online-Spiel gab es noch nicht. Und das war eine Sensation, das ging auch durch die Spielepresse und dann hat irgendwann so ein Executive-Schlipsträger gesagt, ja, aber mehr als 250.000 Leute interessiert so ein Spiel nicht, mehr werden wir nie kriegen in solche Online-Spiele. So eine Aussage, die ja, und das wurde dann zunichte gemacht, was ich wie heute noch, da gab es auf der GDC, auf dieser großen Developer-Konferenz in den USA, saßen die High-End-Leute von den ganzen MMOs halt auf dem Asom-Panel. Da war der Raf Costa, der Rich Vogel von Ultima Online, da saß einer von aus Korea mit seinem Spiel und noch einer, habe ich vergessen, ich glaube der Mann von EverQuest. Und dann hat man halt so allgemein geredet und dann sagte halt Raf Costa ganz stolz, ja, wir haben 250.000 Spieler und das ist schon eine gewaltige Menge. Und dann sagte der Koreaner in seinem sehr gebrochenen Englisch, ja, we have 2 million players. Und das hat kaum jemand verstanden. Und dann wurde Raf Costa bleich. Und dann hat er nochmal nachgefragt, wie viele Spieler habt ihr? Und dann hat er gesagt, wir haben über 2 Millionen Spieler in unserem Spiel. Und da wurde das erste Mal dem Publikum und der Industrie bewusst, wenn ein paar Millionen Spieler in einem Spiel spielen können, dann muss das so groß werden, dass es zum Massenmarkt wird. Das war so da ging das Tor auf, weißt du? Vorher hat man gesagt, so 50.000 Leute, wir würden vielleicht nur 50.000 haben, kann man damit leben, kann man damit ein Spiel machen, das ist sehr teuer zu entwickeln. Und der sagte dann so kurz, wir haben 2 Millionen Spieler. Das war Lineage, ne? Lineage 1 und 2. Und dann gingen die Tore auf und dann wurden sehr viele MMORPGs entwickelt, die alle gefailt sind. Also es scheint dann doch irgendwie eine Sättigung zu sein. Und es waren sehr teure Fails, ja, weil so ein Spiel ist Königsklasse gewesen, damals zu entwickeln, wegen der Serverinfrastruktur, den Support-Tools, Community-Management, tausend Zeug, was man beachten musste. Und dann ist die Entwicklung von westlichen MMOs gestorben. Weil diese Fails haben natürlich dann den Leuten, die das Geld geben, so ein Alarmzeichen im Kopf gesetzt. Ja, nee, die Dinge sind so risikoreich, machen wir nicht. Und dann haben die Asiaten den gesamten Markt aufgerollt. Weil in Asien, und das wissen wir hier im Westen nicht, sind die Leute mit MMOs aufgewachsen. Die sind also nicht wie wir Pac-Man Space Invaders, sondern vielleicht mal ein Elite gespielt und Ultima oder also, nee. Die haben angefangen, PC-Spiele zu spielen mit MMOs, mit Online-Spielen. Das war das Basisspielmodell, mit dem sie groß geworden sind. Und deswegen war Asien so ein Riesenmarkt dafür. Und dann hatten die irgendwann natürlich die Tools, die Systeme, die Technologie, solche Dinge sehr günstig und sehr schnell zu entwickeln. Und es gab eine Zeit, da ist jede Woche ein riesen MMO rausgekommen in Asien. Die waren natürlich nicht so gut wie unsere, für unsere Spielertypen, hervorragende Spiele, ne? Falsch ausgedrückt. Also nicht kompatibel mit dem westlichen Spielerprofil, sondern eher mit dem asiatischen Spielerprofil. Nichtsdestotrotz sind viele Firmen, die wir heute noch kennen, damit groß geworden. Ob das ein NetEase ist oder ob das ein Tencent ist oder wie auch immer. Die sind alle mit MMOs groß geworden. Und das Witzige ist, dass die ersten MMOs, die da alle rauskamen, waren alle entweder Ultima Onlines oder World of Warcraft. Also wirklich, da könnte man sagen, ey, da hat jemand World of Warcraft reskinned. Ja, so könnte man das ungefähr sehen. Das hat sich dann immer verselbstständigt, weil die Asiaten dann ihre eigenen Spielermechaniken entwickelt haben. Und inzwischen, wenn du jetzt ein Spiel spielst, aus Asien kommt, nehmen wir mal Black Desert Online, eins der großen. Da ist so viel drin, das ist einfach unglaublich. Also du kannst da Städte bauen, du kannst Burgen bauen, du kannst Länder erobern, da ist so viel Krempel drin im Spiel, das schafft ein normales Studio, ein normalsterbliches Studio, unmöglich zu tun. Und World of Warcraft war ja, da ist es ja sehr still geworden um das Spiel, es hatte immer noch so eine loyale Spielerschaft, aber die Subscriptions gingen runter, ne? Das war ja alles so ein bisschen, aber war immer noch profitabel, war immer noch lohnenswert, das Ding weiter zu verfolgen. Dann kam jemand auf die glorreiche Idee, weil die Nachfragen immer größer wurden, können wir nicht mal das Original World of Warcraft wieder spielen? Weil es ist inzwischen so viel in World of Warcraft drin, das wollen wir alle gar nicht. Wir wollen es wieder so erleben, wie es am Anfang war. Ja, und dann haben sie ein Remaster gemacht, das Classic. Und das hat ihnen die gesamten Leute, die, sagen wir so, in World of Warcraft 10 Jahre nicht gespielt haben, alle wieder reingebracht. Das hat jeder sich angeguckt. Hat gesagt, packt mich das wieder? Und viele hat es wieder gepackt. Und das finde ich ganz faszinierend. Dass ein Online-Spiel erstmal zwei Jahrzehnte leben kann.
Ja.
Ja, 2 Jahrzehnte Business macht. Ja. Aber es ist nicht ungewöhnlich. Es gibt viele Online-Spiele, die erfolgreich waren und immer noch sind und heute noch online sind. Gehen wir mal rückwärts. Ja, nehmen wir mal Guild Wars 2. Ja, wunderschönes Spiel. Richtig klasse gemacht. Und es ist heute noch online. Und jetzt gehen wir noch mal weiter zurück. Ein Spiel, was Ultima Online gibt's ja nicht mehr. Das ist ja abgeschaltet. Aber es gab eine Konkurrenz zu Ultima Online. Die kam 2 Wochen später. Sonst wäre es eines der ersten westlichen MMOs gewesen. Dieses Spiel ist heute noch online. Nach 25 Jahren. Und macht jedes Jahr immer noch mehr Umsatz. Und die Firma lebt seit 25 Jahren von diesem Spiel. Und das ist eine deutsche Firma und das Spiel heißt Tibia. Und das ist super faszinierend, ja, dass so ein
Gibt's
Spiel.
Das ist ein Brettspiel, oder?
Meine ich. Nee, es ist nicht, nee? Das Tibia-Brettspiel. So. Genau. Aber das war
zuerst. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie, weil das wird ja auch gerne gemacht, dass man von populären MMOs dann irgendwie Spin-offs macht.
Varianten macht. Es gab deutlich, von Warcraft gab es auch mal Strategiespiele, Brettspiele und
sowas. Ja, Trivial Pursuit gab es zum Beispiel auch.
Genau, also hat damit nichts zu tun.
Okay, gut.
Zufalls-Namensgleichheit. Ja. Und es ist halt erstaunlich, dass man 25 Jahre lang ein Spiel überhaupt noch pflegen kann und updaten kann. Und dass heute jemand überhaupt noch so ein uraltes Spiel anfasst. Ja. Aber das geht. Man kann es ja immer wieder erweitern, man kann die Grafik aufhübschen, man kann die Technik anpassen, alles Mögliche. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Inhalt in so einem Spiel drin ist, was 25 Jahre gepflegt ist. Ist halt enorm riesig. Und wenn du jetzt ein neues Spiel machst, ja, wir müssen dagegen anstinken. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist so ein Spiel wie World of Warcraft, 20 Jahre Erweiterung mit tollen Raids und 1000 Zeug drin. Das kriegst du ja gar nicht hin. Und da muss man halt Neues bieten.
Ja, ich meine, man muss natürlich auch, das klingt so ein bisschen nach Phrase, ja, aber es ist einfach so, natürlich werden auch SpielerInnen älter. Und das ist erstaunlich. Ich weiß, man sieht es uns beiden nicht an.
Zum Glück sehen die Leute das Video nicht, ja.
Aber es ist halt einfach so, ne, dass man auch, dass es geht einem ja genauso mit Serien und Filmen, die man früher gesehen hat, dass das nostalgische Gefühle auslöst oder so, die ja auch immer noch da, diese Biene Maya ist auch immer noch da, da wird ja auch immer aufgeschrien, wenn das dann irgendwie ein Makeover bekommt oder so, ne? Und
ja, und tatsächlich, genau.
Lass mir das kurz den Gedanken noch zu Ende bringen, sonst ist er weg aus meinem alternden Hirn. Es gibt tatsächlich in den USA an einer Uni eine Professur, also gibt es vielleicht auch an mehreren, die sich mit Nostalgie und Games beschäftigt und die sich natürlich dann entsprechend auch World of Warcraft vorgenommen hat und diesem Bedürfnis, dass man denkt, ach, good old times, ich hätte die gerne zurück, ne? Weil wenn man natürlich heute einsteigt, es gibt auch heute natürlich jüngere SpielerInnen, die das Spiel spielen und vielleicht vor 10 Jahren eingestiegen sind. Die spielen das ja auch noch, aber die haben natürlich einen anderen Zugang dazu, eine andere emotionale Bindung an das Spiel, als wir beide zum Beispiel, die hier seit 20 Jahren rumhängen vom Rechner.
Aber man muss ja eins sagen, wenn man World of Warcraft nicht kennt und heute anfangen würde, ist es immer noch ein tolles Spiel.
Ja.
Und das haben nicht alle Spiele geschafft, dass sie toll geblieben sind. Ne? So, da hat die Zeit dann schon ein bisschen dran genagt. Und ähnlich Nostalgie geht es ja auch bei Serien. Es gibt Serien, die sind unantastbar, die sind heute noch toll. Es gibt aber auch Serien, die damals Straßenfeger waren. Und wenn man die heute guckt, denkt man sich so, sag mal, was haben wir denn damals daran toll gefunden? Ne? Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist die Serie Twin Peaks. Das war damals ein Straßenfeger. Da hat jeder drüber geredet, über jede einzelne Folge. Und ich habe mir die mal wieder versucht reinzuziehen. Ich habe bei der 3. Episode aufgehört. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, sag mal, was haben wir denn damals geguckt? Und bei WoW weiß ich das, auch durch meine Kinder. Ich habe ihnen auch zugeguckt. Ja, wenn die haben das angefangen und die waren wieder voll drin. Es ist immer noch ein tolles Spiel. Und leistet immer noch das, was es damals geleistet hat. Da sieht man mal, wie gut das Design gewesen ist, dass es zeitlos ist. Ich glaube nicht, dass die Designer das beabsichtigt haben. Ich glaube nicht, dass die Firma wusste, wie lange dieses Spiel hält. Aber ich wette mit dir, dass wir in 10 Jahren wieder einen Podcast machen können, wenn es noch Podcasts gibt und die Dinger nicht anders heißen. Über 30 Jahre WoW, ja. Diese zeitlosen Spiele. Und das Schöne an den zeitlosen Spielen ist, dass es fast alles Online-Spiele sind, also die heute noch wirtschaftlich Sinn machen. Es gibt aber auch Spiele, die diesen Nostalgie-Faktor haben, die halt keinen wirtschaftlichen Faktor mitnimmt. Also Ich habe jetzt gerade in den letzten paar Monaten was mitgekriegt von meiner eigenen Historie. Ich habe damals, haben wir so ein Schnellschussspiel gemacht, ja. Da war Grafik übrig von einem Automat, der nicht vermarktet werden konnte. Und daraus haben wir einen Shooter gemacht. Und der hieß X-Out. Und den haben wir in Rekordzeit hingestellt, haben ihn rausgebracht, war ein Erfolg, war ein richtig schönes Spiel. Und dann haben wir das nächste Spiel gemacht. Und dann wurde der vergessen. Und dann kam dieser Retro-Faktor mit diesen ganzen 68-Bit-Computern wieder und dann wurde das Spiel wieder ausgegraben. Und ich habe, glaube ich, 5 Interviews geführt in den letzten paar Wochen über dieses Spiel, weil irgendeine Firma daraus jetzt ein Remaster macht und das Ding wieder auf den Markt bringt. Dann kann man mit dem Nostalgie-Faktor wieder Geschäft machen. Nur müssen die das natürlich neu vermarkten. Kundenkreis heißt die ganzen alten Fans, die können sich das vielleicht nochmal anschauen, aber neue Leute weiß ich nicht, ob die so viel darüber kriegen würden. Bei WoW hat man ja 20 Jahre Industrie kann man fast sagen, Kundenwachstum, die man alle wieder rekrutieren kann. wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Millionen Leute durch WoW durchgegangen sind, ne, in die WoW rein und irgendwo hinten wieder raus. Dieser gesamte Kundenkreis, den kann man ansprechen, der ist riesengroß. Und mit so dem Remaster, dem Classic, ich weiß nicht, wie viele ihre Accounts wieder aufgemacht haben, aber ich glaube, es ist eine Menge, die dann einmal nochmal reingucken.
Ja. Ja, was ich ganz interessant fand, das war mir nämlich gar nicht bewusst, dass es das gibt, und zwar Stichwort Privatserver. Es gibt tatsächlich offenbar Leute, ich las jetzt einen längeren Heise-Artikel, wo jemand zurückblickt, auch eben auf seine WoW-Historie, und der Autor hat halt geschrieben, dass er irgendwann so mit nach Lich King einer Erweiterung so ein bisschen den Spaß verloren hat. Natürlich hat sich das Spiel weiterentwickelt, und manche Spieler sind da nicht mitgegangen. Denen waren manche Neuerungen einfach, ja, das Feeling war weg, sage ich mal. Mhm. Und der spielt auf einem Privatserver, wo jemand einfach, die nutzen einen älteren Game-Client ohne bestimmte Updates und tragen irgendwo quasi eine private Serveradresse ein. Und das funktioniert offenbar. Und das ist, da ist halt die Zeit stehen geblieben. Ähnlich wie bei Classic, ja, was WoW ja quasi, was eine offizielle Geschichte ist. Ja. Aber es gibt offenbar auch so eine semi-offizielle Privatserver-Infrastruktur, wo eben Menschen spielen, die sagen so, naja, also so WoW, wie es heute ist, kann ich nicht mehr so viel mit anfangen. Da sind Dinge drin, die mir nicht gefallen. Es hat ja auch so ein bisschen eine Unverbindlichkeit teilweise bekommen. Hier und da, ja, wir erinnern uns daran, wie lange wir gebraucht haben, um eine Gruppe zusammenzustellen. Das sorgt für eine andere Verbindlichkeit, als wenn du so Matchmaking-Tools hast, die es dir leicht machen, schnell in eine Gruppe zu springen und auch wieder raus, um irgendwas zu schaffen. Ne? So, und das Feeling scheinen manche mit diesen Privatserver-Dingen befriedigen zu können. Das war mir tatsächlich neu, dass es das gibt.
Es gab ja einige MMOs und das ist halt so eine geschlossene soziale Gruppe. Ja, so, es ist wie so eine Art, Elite-Wohnbereich, der ne, mit einer Mauer drum ist und die entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Diese Server sind natürlich nicht so groß wie die von WoW, also da passen nur ein paar hundert Leute drauf und dann mehr geht nicht. Die sind festgefroren von der Technik, weil sie natürlich nicht immer alle Updates nachfahren können, auch mit dem Server. Manchmal sind die ein Dorn im Auge dem Publisher und die gehen dagegen vor, manchmal nicht, weil die sehen ja kein Geld davon. Habe ich aber öfter gesehen, war da aber nie mein Ding, ja, weil da ja der Betreiber, der kann ja auch die ganzen Parameter verstellen, ja, wie viel Gold du kriegst, wann die Raids aufgehen, das kann ja alles verstellen. Manchmal ist es halt nicht so. Ja. Also ich habe es genossen, ich sage es mal, auf dem Server rumzulaufen und neue Leute kennenzulernen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Ja? Also einfach diese Randomness. Während es auf so einem Privatserver ist, ist es nicht so. Der interessante Punkt, den du noch erwähnt hast, ist Wrath of the Lich King. Da sind viele abgesprungen aus WoW, weil es nicht mehr das alte war. Und der Grund ist ganz interessant, weil WoW plötzlich wieder Fehler gemacht hat, die sie vorher in der alten Version schon mal gemacht haben und korrigiert haben. Und ich habe da mal nachgeforscht, warum das ist. Ja, hör mal zu, Blizzard, ihr wisst doch, was für Formeln ihr verfolgen müsst, um den Erfolg weiterzuführen. Warum macht ihr es den gleichen Mist wieder, den ihr schon mal vor ein paar Jahren gemacht habt? Und der Grund ist, dass sie das Designteam gewechselt haben. Ja, da kam also, wenn jemand 5 Jahre an so einem Spiel arbeitet, dann kriegt er einen Burnout, der hat keinen Bock mehr. Auch wenn es WoW ist, völlig wurscht. Der will einfach mal ein anderes Spiel machen. Und die haben dann schrittweise das Design-Team ersetzt durch neue Designer. Und die alten Designer sind zu einem anderen Projekt, das hieß Project Titan. Das sollte auch ein MMO werden, ist dann nachher umgewandelt worden, heißt es Overwatch, ist aber kein MMO mehr. Ja, also diese WoW-Designer sind zu Overwatch gegangen. Und die alten Designer, das Problem war da, dass natürlich das Know-how, welche Philosophien die verfolgen mussten, um das Spiel gut zu machen, ist irgendwie dann verloren gegangen. Das heißt, diese neuen Designer haben gesagt, oh, ich habe hier eine ganz tolle Idee. Und da war der Senior nicht da, der gesagt hat, ja, haben wir auch schon mal gemacht,
voll nach hinten
losgegangen. Genau, scheiß Idee. Dieser Knowledge-Transfer ist ganz schwierig und der war nicht vorhanden. Deswegen haben die Fehler nochmal wiederholt. Und das dauerte dann wirklich, sagen wir mal, 2-3 Jahre mit Erweiterungen, bis WoW wieder da war, wo es vorher war. Die haben bei Wrath of the Lich King hatten hier zum Beispiel nur eine Endgame-Instanz. Ja.
Wann waren das noch gleich? Welches Jahr? Ich hab dir
ach, das fragst du mich. Da fragst du mich jetzt zu viel.
Ja.
Ja.
Naja, und, irgendwann vor ein paar Jahren. Gut,
Details müsste ich nicht sagen, aber mit einer Endgame-Distanz und dann gab es auch noch keine Zugangslimitation. Das heißt, jeder Noob konnte in diese Instanz rein. Dann war halt dieses Elite-Feeling der Endgame-Gilden nicht mehr da. Nur wir sind da drin und haben es schon geschafft und so weiter. Das war komplett weg. Jeder war gleich, jeder durfte rein und irgendwelche Monster verhauen. Und dann sind viele gegangen. Und das haben dann nachher erst wieder hingekriegt. Ich weiß nicht, wie die Erweiterung hieß. Dieses Sandplateau, sagt ihr das was? Wie hieß dieser Raid? Ich hab's vergessen. Naja, ist wurscht. Aber jedenfalls, da haben sie wieder hingekriegt und da kamen dann viele alten Gilden wieder, haben gesagt, okay, jetzt haben wir wieder unser Endgame-Content, wo wir uns da profilieren können. Und dann kamen die alle wieder. Da war WoW mal kurze Zeit in der Krise.
Ja.
Krise in Anführungszeichen, die waren immer noch wirtschaftlich sehr erfolgreich, ja. Aber wenn man vergleicht, wie viele Millionen Abonnenten die vorher hatten, und dann ging es halt um 30% runter und das wieder hochzubringen oder ein Wachstum hinzulegen, das ging dann nur, nachdem das neue Designteam gelernt hatte, was sie tun müssen.
Ja, ich meine, die Momente hat wahrscheinlich jeder, der das Spiel so von Anfang an oder über mehrere Jahre begleitet, dass es immer so Phasen gab und auch Erweiterungen gab, wo man das Gefühl hatte, ach, ich weiß nicht, weil natürlich sich so ein Designteam auch immer versucht zu orientieren daran, was macht die Konkurrenz, was ist gerade auch so angesagt. Da gab es natürlich dann mal auch Entwicklungen, wo man sich dachte, die müsst ihr jetzt nicht unbedingt hier noch reinpacken.
Genau.
Ja. So Sandbox-Elemente, ja, dass man sich so eine Basis quasi im Spiel schaffen konnte. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile wieder aufgegeben. Ich weiß nicht mal mehr, wo meine ist oder was da so los ist, aber das war so ein Spiel im Spiel. Das hat einfach nicht funktioniert. So.
Es gab zwar viele Ideen, die man probiert hat. Ja, Häuser bauen. Ja, sobald jemand sagt, du kannst Häuser bauen in unserem Spiel, ja, dann werde ich mir erstmal die 10 Riesenprobleme, die ihr kriegen wird, aufzählen. Ja. Wenn er dafür Lösungen hat, dann kann er es vielleicht mal probieren. Ja.
Stichwort Player Housing. Ne, das ist ja jetzt gerade angekündigt worden, dass es irgendwann mal in der nächsten Erweiterung kommen soll. Da haben wohl viele aus der Spiele-Community gesagt, dass aus der Fan-Community, oh, das wäre so cool, wenn ich ein eigenes Haus quasi in der Welt von World of Warcraft habe.
Super, und wo sollen die alle stehen?
Ja, ich bin gespannt. Also, sie haben es jetzt, wie gesagt, angekündigt, ganz lose, ohne einen Termin mit, es wird in einer der nächsten Erweiterungen kommen. Sie hätten sich lange mit dem Gedanken rumgeschlagen, mit was du auch schon andeutest, das ist technisch nicht ganz banal. Und hat halt einfach spieldesigntechnisch auch große Auswirkungen. Ich bin mal gespannt. Ich persönlich bräuchte das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wobei ich verstehen kann, was die Idee dahinter ist. Ja, weil ich hatte manchmal so den leichten Spleen, dass ich mich, wenn ich mich ausgelockt habe, das macht man natürlich ja im Spiel bevorzugt, gerade wenn man noch levelt in Orten, wo man so einen Ruhemodus halt hat, ne, dass man hinterher frisch gestärkt ins Spiel gehen kann und mehr EP dann sammelt und sowas. Da habe ich natürlich immer drauf geachtet und dann habe ich dann manchmal irgendwie gedacht, ach, ich will hier nicht einfach so auf dem Marktplatz rumstehen. Ich gehe in dieses Häuschen rein und setze mich da auf den Stuhl. Total bescheuert. Und
es ist einfach Bank.
Irgendwie. Ja, oder
wir sind doch alle in die Bar gegangen, haben uns an die Bar gesetzt
und sind
da ausgehend. Also diese Häuser haben echt ein Riesenproblem. Also jeder träumt davon, so einen Privatbereich zu haben, wo er sich mit seiner Gilde treffen kann und dann ist keiner außen rum, der den Chat sieht, der oben drüber ist. Gut, heutzutage nicht mehr, macht man das mit Voice, aber generell damals war es nur Text. Das Problem ist, dass man nur einen beschränkten Platz hat auf so einer Landschaft. Da gibt's Tricks, das zu tun, aber dann geht die Immersion verloren, ne, dass man so eine Stadt bauen kann, wenn da 100 Häuser stehen und sowas. Das andere Problem ist, dass 90% der Häuser einfach leer rumstehen, weil, ey, ich habe ein Haus gebaut, ich habe aufgehört zu spielen, jetzt steht das Haus da noch rum, ja, was machst du damit?
Ja.
Sieht aus wie die Bauruinen in Teilen von Spanien oder China. Und alles solche Probleme, die es da gibt. Und das erste Spiel, das diese ganzen Probleme aufgezeigt hat, war Ultima Online, die hatten Häuserbau drin. Und die gesamten Learnings, hoffe ich, dass der Designer sich mal angeguckt hat, was da alles schiefgelaufen ist. Da gab es dann nachher Hauseinbrüche. Ja? Also da konnten Spieler durch dumme Tricks in ein Haus eines Spielers rein. durch einen anderen dummen Trick seine Sachen, die er da platziert hat, die ganze Dekoration, alle seltenen Gegenstände und so weiter, loslösen und mitnehmen. Und dann gab es echt Diebstahl, ja. Und solche komischen Sachen sind da passiert. Aber gut, ich hoffe mal, dass sie das alles hingekriegt haben. Es gibt Spiele, die machen das aber instanziert. Also sprich, ich kann in mein Haus rein, aber da können nur andere Leute rein, wenn ich sie einlade, sonst sehen die das Haus noch nicht mal mehr. Aber dann ist der Witz weg, ja.
Ich will ja so ein Haus auch präsentieren. Das Einzige, wo ich das hatte, ist natürlich, das war ja auch irgendwie famous, ist in GTA Online, ja. Da habe ich ein sehr schickes, stylisches Apartment mit einer Garage, wo meine Autos drinstehen. Das kostbarste fahre ich nie raus, könnte ja jemand einen Kratzer reinfahren. Da sind wir gefährlich nah dran an irgendwie, ich weiß nicht, was hier die reale Welt ist. Also wenn ich mich anfange, hier so zu verhalten wie draußen, weiß ich nicht, ob das dann so gut ist.
Oder umgekehrt, ja. Ist auch nicht so gut.
Ja. Aber nochmal zurück zu dem Impact, den World of Warcraft ja auch in anderer Hinsicht gehabt hat, nämlich auf Popkultur. Da könnten wir jetzt natürlich noch 3 Stunden über Einzelheiten quatschen. Ich habe auch mal geschaut, so was fällt mir ein, was finde ich so an Besonderheiten. Ne? Das ist natürlich in 1000 Serien und Filmen erwähnt worden. Es gibt logischerweise auch einen Haufen SchauspielerInnen, die das Spiel gespielt haben, die dann in Werbespots zu sehen waren und so. Aber mein Lieblingsmoment ist nach wie vor noch diese Leroy Jenkins-Geschichte. Im Grunde genommen das erste virale Meme, bevor es den Begriff viral und Meme überhaupt gab, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Also für die, die es nicht wissen, vielleicht ganz kurz. Das war eine gefilmte, in-game gefilmte Szene von einer Gilde oder einer Gruppe, die offensichtlich gerade geplant haben, wie sie strategisch vorgehen im nächsten Raum, wo der berühmt war dafür, so, okay, wenn man hier auf Drachen, da sind lauter Dracheneier drin, wenn man auf eins drauflatscht, dann spawnen ein Haufen Drachen und da ist ratzfatz Schluss mit lustig. Das musste man also halbwegs strategisch planen, wie man darin vorgeht. Und die waren mitten in der Besprechung und dann taucht ein Spieler auf, du hörst auch so, krisch, krisch, wie der sein Headset wieder aufsetzt und einfach da reinrennt und alles tankt, was gerade besprochen wurde. Und natürlich sind innerhalb von Sekunden alle tot. War wahnsinnig komisch. Inzwischen wissen wir, dass das haben lange Leute für real gehalten. Das war von Anfang an eine gestagte Geschichte. Das sollte einfach ein lustiges Video sein, aber das ist halt viral gegangen. Das ist so einer meiner Lieblingsmomente, die ich auch wahnsinnig komisch fand, wie oft ich das mir angeguckt habe. Es war einfach lustig.
Das kannte auch in der Spielebranche dann jeder.
Ja. Ja. Der ist ja auch bis heute der Spieler, der Character Name halt Leroy Jenkins war. Der ist ja auch im Spiel verewigt und auch an anderen Stellen taucht er immer wieder auf. oder auch diese South Park Episode, die es da gab. Das hat auch in How I Met Your Mother gab's Momente, wo das erwähnt wurde. Da könnte man sehr lange weitermachen. Ganz spannend fand ich auch, das habe ich nochmal nachgelesen. Ich habe das damals gar nicht mitbekommen. 2005 gab's ja mal so ein Raid, wo ein Boss eine Krankheit so random ausgesendet hat, ja. Also so ein der höherlevelige Charaktere jetzt zwar ein bisschen behindert hat, aber nicht so war jetzt nicht so ein Superdrama. Aber wenn sich Spieler, die damit infiziert waren, rausgeportet haben, was ja Magier zum Beispiel können und in die nächstgrößere Stadt, dann haben sie tatsächlich weitere Spieler in ihrer Nähe infiziert und es hat eine richtige Pandemie quasi im Spiel ausgelöst. Was natürlich dann auch, es war einerseits ist das eine lustige Geschichte, auf der anderen Seite hat es natürlich für die Forschung neugierig gemacht, weil man wahnsinnig gut simulieren kann, wie das funktioniert. Und wir wissen ja heute, ja, das funktioniert dann auch in Realität.
Oh ja.
Genau so.
Sehr gut. Ja, es gibt viele Beispiele. Also es ist ja nicht nur, sag mal, für mich das große Entertainment, es sind ja die Spiele und auf die Spiele an sich hat es halt einen Einfluss heute noch. Allein vom Grafikstil her, den sie geprägt haben, auch wenn der Grafikstil angelehnt war an Games Workshop, wer das nicht kennt, die haben zwei Universen, ein Science Fiction, ein Fantasy und World of Warcraft war schon sehr nah an deren Fantasy-Universum angelehnt, aber nichtsdestotrotz, weil es halt berühmter war, hat das einen riesen Einfluss gehabt und heute noch auf Mobile. Ja, also wenn du eins der erfolgreichsten Spiele auf Mobile sind die Spiele von Supercell und deren Wikinger-Universum, wenn du die Charaktere mal ganz genau anschaust, ja, wenn so durch geschlossene Augen, ja, kannst du sagen, hey, der hätte in World of Warcraft auftauchen können. Ne? Von der Struktur her, von der Figur, wie die aussehen. Und das hatte schon einen riesen Einfluss, aber auch wie gewisse Spielmechaniken zu funktionieren haben. Dass also wenn du heute so eine Art Mid-Core-Casual-Game spielst, das ist das blödes Wort, so Merged Dragons oder wie auch immer sie alle heißen, da sind Elemente drin, die von World of Warcraft erfunden sind. Also so weit trägt dieses Spiel und diese Mechaniken, die sie da erfunden oder reingebaut und perfektioniert haben, so weit trägt das. Und das ist für mich immer faszinierend, dass diese alten Lehren, die man damals gezogen hat aus World of Warcraft, heute immer noch Gültigkeit haben. Ist es halt schon der Wahnsinn. Die sozialen Strukturen. Ja, man hatte damals untersucht, da gab es auch Doktorarbeiten und Bachelor- und Masterabschlüsse darüber, über das Sozialverhalten in Online-Spielen. Da hast du ja bestimmt auch hier und da welche gelesen. Und sowohl die positiven als auch die negativen, wie die sozialen Gruppen sich formen, wie soziale Gruppen auseinanderfallen, ab wie vielen Leuten überhaupt so eine soziale Gruppe ihre Stabilität verliert. Da hat man dann festgestellt, dass alles über 300 Leute dann untersoziale Gruppen bildet. Ja, also mehr als 300 Leute macht keinen Sinn auf gut Deutsch. Für uns ist das wichtig, wenn wir mal Servergrößen berechnen, aber dass da Forscher reingegangen sind in World of Warcraft und ihre wissenschaftlichen Forschungen in World of Warcraft gemacht haben, ist das schon sehr erstaunlich. Ja, also es hatte jetzt nicht nur auf die normale Gesellschaft hier und da Einflüsse, die und Popkultur und sowas, sondern halt auch auf die Wissenschaft und die Unis.
Ja, total. Und, also auch, ja. Auch wirtschaftliche Themen werden ja da verhandelt quasi. Ne? Also Stichwort Ingame-Währung oder so, die ja dann auch natürlich einen Impact hatte auf die Realität, ne? Weil wenn du so und so viel Spielstunden in was stecken musst, um es zu erreichen, irgendein Reittier oder genug Gold, um dir in-game eine bestimmte Fertigkeit aneignen zu können oder sowas, dann bekommt das einen Wert. Und wenn Leute bereit sind, dafür quasi reales Geld zu bezahlen, ja, dann reden wir hier
ganz über Themen. Was ja auch so war. Es gab Leute, die auf eBay World of Warcraft Gold gekauft haben. Ja. Und dieser Gold-Umrechnungskurs, den haben sie dann irgendwann angesetzt und haben berechnet, wie viel Wert dann überhaupt, also World of Warcraft schafft, rein nur durch diese Goldwirtschaft. Und die war größer als manche dritte Weltländer vom Bruttosozialprodukt. Und das ist schon ganz erstaunlich, wie groß die Sachen werden. Und dann kamen natürlich die ganzen Leute, die die wirtschaftlichen Zusammenhänge erforschen wollten, experimentieren wollten. Ja, und kamen dann rein, haben mal geguckt, wie sie was da manipulieren können. Das, war eine interessante Zeit.
Natürlich auch dann ist in Nachrichtenbilder, in Auslandsjournal und sonst was geschafft hat, waren halt natürlich die, wir haben Asien ja schon erwähnt, wie stark da natürlich dann auch Leute ausgebeutet wurden, damit andere Leute sich Gold kaufen können. Ne? Also China war ein Beispiel, wo es ja nicht das einzige, aber ich glaube, das war relativ groß da, wo es halt so Goldfarming-Firmen gab, ja, wo junge Leute gesessen haben, die halt gegen mickrige Bezahlung oder im Zweifel sehr wenig bis gar keine letztlich ausgebeutet wurden, um da richtig einfach Ingame-Währung zu farmen, die man dann weiter verkaufen konnte. Und was ich auch nochmal gefunden habe, eine besonders unsympathische Person aus der amerikanischen Gesellschaft, Steve Bannon, hat einen nicht unerheblichen Teil in so eine Firma gesteckt, also Anteil Geld, um damit Geld zu verdienen. Und diese Erfahrung tatsächlich später auch in so seine Troll-Farming-Ideen gesteckt. Ja. Also das hat jetzt auch ein paar unangenehme Implikationen bis heute. So, aber das war halt faszinierend zu sehen, glaube ich, für viele Leute, wie dann halt ein Haufen Menschen in irgendwelchen dunklen Fabriken saßen und gespielt haben. Damit andere Leute sich easygoing hübschen Helm kaufen konnten, um es jetzt mal flapsig auszudrücken.
Gibt's heute auch noch, nur in anderen Bereichen, ja. Also wir haben das in der digitalen Werbung. Da muss man ja Klickraten zahlen. Ne? Wenn ich Werbung schalte irgendwo, dann gehe ich zu einer Agentur, die machen eine tolle Assets, die schalten das auf Facebook, auf Google, überall die Werbung. Und da gibt es doch tatsächlich Klickfarmen, wo Leute auf diese Werbung klicken, damit der Preis in die Höhe getrieben wird und die Agentur mehr Geld macht. Also sowas gibt es dann sozusagen im Realen dann auch wieder, ja. Das ist theoretisch so eine Art Metaspiel und wurde das halt auch publik gemacht.
Genau, die haben das natürlich, weil deren Ökonomie so funktioniert hat und die Infrastruktur so war, ist das da natürlich, ich will nicht sagen aufgetaucht, aber das ist natürlich von der Struktur her für alle Bereiche entscheidend, die irgendwie Geld mit in einem digitalen Business verdienen müssen, ne? Stichwort digitales Business, dieses Abo-Modell war ja damals, schien so ein bisschen so, oh wow, das ist ja super. auch das ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, so dass das viele Studios halt gedacht haben, das ist ein Modell, mit dem man künftig arbeiten wird, was sich dann letztlich nicht wirklich als eine lange Geschichte rausgestellt hat, weil die meisten Spiele, die es ja zum Teil jetzt auch noch gibt, ihr Abo-Modell inzwischen umgebaut haben zu, das ist Free-to-Play und du, sie monetarisieren es halt anders über Microtransactions, über Dinge, die man in-game kauft und so weiter. Das ist einfach gone, dieses Abo-Modell, oder? Das, oder?
Ja, das
Zumindest im
lag
Bereich der Spiele. Woanders
ja,
ist es leider
es ist noch ein bisschen
verliert.
vorhanden, vor allem sag mal in Spielen für Jüngere. Ja, es ist auch modern noch relativ populär. Aber es ist deswegen verschwunden, weil die Kosten, so ein Spiel zu betreiben und weiterzuentwickeln, durch ein Abo-Modell nicht mehr getragen werden können. Das geht nicht mehr. Und das war der Hauptkicker. Und der zweite war, dass in China, einer der größten Märkte für MMOs, ein Konkurrenzverhalten natürlich da war. Hör mal zu, wie können wir jetzt gegen die Firma anstinken mit unserem Spiel? Wie können wir die Spiele überzeugen, unser Spiel zu spielen, nicht eures? Dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir halt 1 Euro weniger im Monat. Und dann sagt der andere, nehmen wir 2 Euro weniger. Und die Spirale ging so weit nach unten, bis irgendeiner in China mal drauf kam, okay, dann gebe ich mal das Spiel umsonst her. Kannst du spielen, solange du willst. Und hat sich dann überlegt, wie kann ich denn noch Geld verdienen, außer durch ein Abo-Modell, was momentan 0 Euro wäre. Und da kam dieses Ingame-Verkauf zutage. Und dann war das Modell plötzlich erfolgreicher und auch gewinnbringender und konnte dadurch diese Riesenspiele auch finanzieren, auch die Weiterentwicklung, und wurde dadurch erfolgreicher, und das Abo-Modell war dann dadurch gestorben. Ja.
Ja, wir haben jetzt ja den Begriff MMO schon ein paar Mal verwendet. Passt der heute überhaupt noch? Weil das hatte damals so eine Implikation. Naja, das sind halt diese großen, meistens Fantasy-Settings, reinen Online-Spiele. Aber im Grunde genommen heute ist natürlich fast alles irgendwie online und die Grenzen verschwimmen so ein bisschen, oder? Also
Ja, das
sagst
war
du
der
auch
Trend,
nicht mehr
der
so
war
sehr.
abzusehen.
Ja.
Das haben wir dann schon vor 20 Jahren gesehen, dass irgendwann alle Spiele online sein werden. Die Frage ist immer, in welchem Maßstab? Weil MMO heißt ja Massive Multiplayer Online. Und Massive heißt eigentlich, dass Tausende von Spielern in einer Welt sind. Und da das von der Infrastruktur ist, relativ teuer ist, limitieren die meisten dann das Massive auf eher, was kann man da für ein anderes Wort erfinden? Weiß ich nicht. Auf kleinere Gesellschaften, ja, sondern
Ja.
eben nur ein paar Dutzend Spieler oder ein paar hundert Spieler. Man instanziert die Welt in mehrere Teile, so dass, wenn ich jetzt mit meinen 10 Leuten irgendwie was machen will, dann gehen wir sozusagen in unsere eigene Variante dieser Mission, und sehen keinen anderen Spieler mehr, weil es zu teuer ist, wenn ich noch die ganzen anderen 1.000, die das gleiche gerade machen, zeigen würde. Und dadurch ist es um einiges günstiger geworden, die Dinger zu fahren. Aber dann sind sie eigentlich nur noch massive in dem Bereich, dass ich alle Leute, die das Spiel spielen, auch in meine Gruppe einladen könnte. Aber das ist halt nicht wirklich true online. Also ich kann jetzt nicht in den Wald gehen und plötzlich stehen da 10 Leute rum, die ich noch nie gesehen habe. Das geht in diesen Spielen nicht mehr. Sondern ich sehe sie im Chat, lade sie ein und dann kann ich mit denen raus. Und das hat zur Kostenreduktion
Es funktioniert
beigesteuert.
ja auch gut, muss man sagen.
Es
Das ist ja
ist,
seamless, ne?
ja.
Du hast ja nie das Gefühl, du bist hier irgendwie sehr einsam,
Genau.
oder das Spiel ist irgendwie leer in dem Sinn,
Ja.
so. Also
Im Gegenteil, man kann alle Spieler weltweit in eine Welt klatschen, die sich durch Freundeslisten oder durch Chat oder andere Sachen finden.
ja.
Und die werden nur technisch zusammengeführt, wenn sie auch wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgen oder die gesagt haben, komm, lass uns das zusammen machen. Und dadurch kann man dann wirklich mit jedem weltweit spielen, aber halt immer nur in einer gewissen begrenzten Gruppe. Und das geht selbst in Casual-Spielen so, ja. Also meine Stiefmutter, das ist das falsche Wort, meine Schwiegermutter, Entschuldigung, die spielt Social Games, also Casual Games, so wie Farming und so ein Zeug. Und die haben auch Clans und Gilden, ja. Und die haben auch, dass eine Gilde gegen eine andere kämpft, wer jetzt die meisten Blumen verkauft hat oder was auch immer. Da gibt es solche Leaderboards und so weiter. Und die haben genau das gleiche Drama, wie wir in WoW hatten die nur da, ich sag mal, aus so Hausfrauenart. Also sehr faszinierend zu beobachten. Und da ist es dann auch so, dass die zu 8, glaube ich, da in so einem Dorf sind und da ihre Sachen pflanzen und abbauen. Das ist halt wirklich in fast jedem Spiel inzwischen so möglich. Je nachdem, ob das Spiel dafür Sinn macht dafür. Aber auch selbst in solchen Spielen sind diese Methoden der Gruppenbildung und der gemeinsamen Ziele so verankert, wie es bei WoW war.
Ja, ich muss gestehen, also ich spiele, wie gesagt, inzwischen wieder doch deutlich mehr. Also mir gefällt die neue Erweiterung auch tatsächlich sehr gut. Ich stelle aber immer wieder fest, so mittlerweile betreibe ich hier, glaube ich, so ein bisschen so eine Art Assisted-Spielen. Weil mein Mann halt wirklich sehr viel und sehr intensiv spielt und der macht sich auch mehr die Mühe, dann wirklich zu schauen, okay, wie funktionieren bestimmte Bossmechaniken, was für ein Fertigkeiten-Level brauche ich für dies oder jenes, was brauche ich an Ausrüstung und sowas und Dinge, für die ich tatsächlich notorisch zu faul bin. Ich bin wirklich, ach, das wird schon gehen, ach, huch, ein Blümchen, ich muss, also.
Ja, ohne, das ist aber, ist aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja, weil WoW hat im Detail, also wenn man tief einsteigen will, muss man sehr viel rausfinden, wie was funktioniert, was man braucht und so weiter. Und diese gesamte soziale Ebene, die sich drumherum gebaut hat, entweder durch Bekannte wie dein Mann oder wie andere Leute oder halt durch die Webseiten, Datenbanken und Tutorials und Videos, das ist extrem wichtig, um so eine Reichweite zu erzeugen. Und es gibt Spiele, die haben das alles eingebaut, ja. Da kannst du im Spiel selber nachgucken. Und da gibt's so den berühmten Autoknopf, ne. So, welche Ausrüstung brauche ich für den Boss? Egal, ich klicke den Automatikknopf und ich habe die Ausrüstung an, die ich dafür brauche, wenn ich sie hab. Der verdippt das so ein bisschen. Und das halte ich immer für einen Fehler, weil es ist ein wesentlicher Teil, dass wenn du die Lösung suchst und in Reddit oder sonst wo die Lösung findest und sie dann anwendest, dann bist du echt stolz auf dich, weil du hast eine Recherche betrieben und du hast einen Erfolgsfaktor dafür. Und das wird vernichtet, wenn das Spiel wirklich für alle Fragen Knopf hat. Das sollte nicht sein.
Also man kommt ja ganz gut klar natürlich. Das ist ja das, was, finde ich, World of Warcraft bis heute perfektioniert hat, dass es so einen leichten Einstieg hat und dass man casual auch ganz nett da durchkommt. Das kannst du schon alles machen. Ja. Aber der Reiz ist natürlich eben auch, sich das so ein bisschen zu erobern. Das kriegen sie auch bis heute ganz gut hin. Sie haben Dinge ins Spiel eingebaut, die es über Add-ons früher gab, also wem das nichts sagt, es gibt immer so kleine Helferlein, so kleine Tools, die man quasi sich an einer anderen Stelle aus einer anderen Quelle runterlädt und dann im Spiel nutzen kann, so Hilfstools quasi. Ja. Und manche benutze ich aber auch wirklich nur eine Handvoll davon, weil das wird dann auch irgendwann komplex und kompliziert. Also was man zum Beispiel gerne macht, ist, wenn er wissen will, okay, wenn es jetzt eine Belohnung gibt, gibt ja immer so Wochenbelohnungen, wo du dann aus einem großen Schatztruhe was für deine Leistung quasi aussuchen kannst. Und dann musst du natürlich schauen, was ist das Beste für mich? Und dann liest du dir entweder Statistiken durch oder guckst so wie ich so, oh, ich bin Mage, ich brauche Intel, also Intelligenz, und das ist so mein Main-Feature, reicht, nehme ich. Und es gibt aber auch ein Tool, mit dem du quasi per Copy and Paste deine Spezialisierung, dein ganzes Setup sozusagen im Browser irgendwo reinkopierst. Und das sagt dir dann, okay, das sind die Belohnungen, die dir diese Woche zur Verfügung stehen. Und für das, wie du jetzt ausgerüstet bist, ist das Beste, was du nehmen kannst. Ja. Das macht er zum Beispiel. Ja, und das haben wir auch schon gemeinsam durchexerziert, aber ich würde es wahrscheinlich aus Faulheit schon allein nicht so machen, weil ich denke, ach, das geht schon, ja.
Das ist ja wichtig zu wissen, weil es gibt da verschiedene Spielertypen, ja, und dein Mann ist so der typische Min-Maxer, wie wir ihn nennen, ja, also die Leute, die für den Minimumaufwand das Maximale rausholen, und das ist so ein Tool natürlich Gold wert. Und dann gibt es dann so die Explorer-Socializer, die wollen die Welt einfach erleben, so wie sie ist. Denen ist es egal, ob das eine Ding bringt zwei mehr Intelligenzpunkte, das andere zwei weniger, ist mir wurscht, Hauptsache sieht gut aus. Ja. Ich nehme das jetzt einfach und fäng aus. Und das Schöne an MMOs ist, dass es diese ganzen Spieletypen gleichzeitig unterstützt.
Das ist ja auch keine Wertung. Ja? Also, dass das eine irgendwie schlecht ist und das andere gut oder so irgendwas, sondern es ist wirklich einfach so, den Spaß, den du daran findest, den kannst du dir natürlich so ein bisschen customizen. Ja? Also, du kannst halt da wirklich so ein bisschen durchdödeln und Blumen pflücken wie ich. Oder du kannst das halt, du hast einen großen Spaß und Freude daran, auch weiterzukommen, denn dieses Spiel erzählt ja auch eine Geschichte. Und so in einem größeren Maßstab. Und wenn man da quasi ein bisschen auf der Höhe der Zeit mitspielen will, bis halt vielleicht ein nächster Inhaltspatch kommt, der wieder neue Inhalte ins Spiel bringt oder sowas, dann setzt das natürlich voraus, dass du auch ein bisschen dran bleibst. So, ich riskiere oft, dass ich da den Anschluss ein bisschen verliere, ja, weil ich dann denke, ich habe jetzt aber keine Zeit, irgendwie noch 17 Weltquests zu machen und 15 Mal, keine Ahnung, durch die drei Dungeons zu latschen. Oder so, da wird es dann für mich irgendwann auch ein bisschen Arbeit. Ne? Das ist aber eine Frage des Spielertyps, der man ist.
Ja, und das ist das Schöne an MMOs, dass es alle Spielertypen unterstützt. Ja. Wenn du jetzt andere Spiele anschaust, die fokussieren normalerweise auf einen ganz bestimmten Spielertypen, aber dafür sehr intensiv. Das heißt, diese Spielertypen werden sehr angezogen davon. Nehmen wir mal The Division oder Destiny oder Call of Duty, irgendwie solche Spiele. Und andere werden halt davon vergrault. Die sagen, nee, das kann ich nicht casual spielen, einfach mal so nebenher, das geht nicht. Ja? Aber in WoW geht das. Und das ist das Schöne an solchen Spielen, dass es eben das tut. Und dass er diese ganzen Leute in einen Topf wirft. Und wenn du da mal schaust, wenn du warst ja selber in der Gilde, auch für lange Zeit, da hatte jeder so seine kleine Rolle. Ja? Der braucht die Tränke, der sammelt die ganze Zeit die Mineralien. Wenn ich irgendwas brauche, um eine neue Rüstung zu schmieden, zu dem gehe ich, der hat das. Ja, so da, eine Köchin oder ein Koch, ja, diese ganzen Pflanzenalchemie-Sachen und sowas. Alles diese Sachen, für jeden war Platz. Und auch für Führungspersönlichkeiten, ja, die ganzen Raids angeführt haben mit starker Stimme und den Leuten gesagt haben, was sie genau wo tun sollen, wo sie stehen müssen und so weiter, damit eben kein Leroy Jenkins reinläuft und die ganze Gruppe zerstört. Und das ist das Schöne gewesen an diesem Spiel. Das war, glaube ich, einzigartig damals. Damals waren alle Spiele sehr fokussiert auf so einen Spielertyp, weil es auch nicht möglich war, den Aufwand zu treiben. Es passt auch gar nicht in den Rechner rein, ja. So, wenn man jetzt alle machen würde. Aber WoW hat das geschafft. Und das war für damals, das ist auch immer so eine Sache, die geht so ein bisschen unter, eine technische Meisterleistung, mit welchen Kompromissen die arbeiten mussten, damit sie das hingekriegt haben. Damit, wenn du in so eine Stadt gehst, in WoW, und vor der Bank stehst, und da sind 80 andere Charaktere, und jeder hat was anderes an, jeder sieht anders aus, das Spiel es geschafft hat, das dir anzuzeigen. Das ist technisch ziemlich aufwendig und für damalige Zeiten, ne, rechne mal zurück 20 Jahre, wie die PCs damals aussahen, war das eigentlich ein Wunderwerk. Und da haben wir alle große Augen gehabt, ja, und gefragt, sag mal, wie machen die das? Und die haben da viele Dirty Tricks verwendet, aber die sind heute teilweise noch gang und gäbe. Ja, also ich bin da immer wieder fasziniert, was die MMOs geschafft haben und dass die MMOs als so, als der große Schirm über alle Spielmodelle sich darstellen und alle anderen Spiele immer so Teilaspekte von World of Warcraft oder halt von MMOs übernommen haben. Na, wenn du, nimm mal wieder berühmtes Beispiel, eines der bekanntesten Spiele, Call of Duty, eines der erfolgreichsten Spiele, da sind ganz viele Eigenschaften drin, die sie aus WoW übernommen haben. Von dem Leveling, wie die, ne, wie man ausrüstet, ja, ganzes Zeug, ist alles daher. Und das hat auch heute noch Auswirkungen. Wobei man auch wissen muss, woher WoW kommt. Ja, die Geschichte kann man andermal erzählen. Aber das hatte ja Vorgänger und da ist sehr viel übernommen worden. Und dann haben die sich gefragt, diese Vorgänger hatten aber auch Fehler und Probleme, wie können wir sie lösen? Und WoW hat die meisten davon gelöst auf eine sehr elegante, sehr schöne Weise. Mhm. Und hat es damit uns allen zugänglich gemacht.
Ja.
Und ich weiß bis heute, dass eine meiner Töchter, die war relativ jung, ich weiß gar nicht, wie jung sie war. Und die durfte schon WoW spielen, aber sie durfte nicht in Dungeons kämpfen. Sie war einfach zu jung. Aber sie hatte Spaß am Blümchenpflücken und sowas, ne? So wenn man da durch die Gegend läuft. Und dann habe ich sie gefragt, was sie zu Weihnachten sich wünscht. Ja. Und dann hat sie gesagt, Papa, ich möchte die Schildkröte. Ich gesagt, du, ich will nicht noch ein Haustier. Nein, 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 die Schildkröte in WoW. Da gab es ein Pokémon-Kartenset. Da war, wenn du Glück hattest, eine Karte drin mit einem Code, wo du im Spiel auf einer Schildkröte rumreiten konntest. Ja, dann war Papa vor einer Herausforderung und hat sich aufgemacht und hat so eine Schildkrötenkarte geholt und dann hatte sie dann eine Schildkröte auf ihrem Account und konnte mit der Schildkröte rumreiten. Da sieht man mal, dass wenn selbst sehr junge Spieler, die ganz anders spielen, die Welt auch ganz anders sehen, anspricht, was für ein Potenzial hinter so einem Spiel steckt.
Ja.
Heutzutage heißt es MMO von den jungen Kindern alle Roblox, ja, eine komplett andere Geschichte. Wenn wir als WoW-Fans und als eingesessene Spieler-Nerds Roblox anschauen, wird ein schlecht, ja. So in die Richtung, sag mal, das ist doch kein Spiel. Ihr spielt das und die haben einen Spaß da dran. Ey, das sieht scheiße aus, das ruckelt überall, das ist ganz komisches Krempel, was sie da spielen. Aber die haben mega Spaß. Aber gut, kann man jetzt vergleichen. Aber ich fand diese Schildkrötengeschichte sehr interessant, weil ich da gesehen habe, was für Crossovers möglich sind. Ne? Mhm. Wenn ein Pokémon-Kartenspiel eine Schildkröte als Viech hat mit einem Code drunter, den du freirubbelst und dann die Schildkröte im Spiel. Und die war viel Geld wert, ja. Die war gedacht, ja, damals 80 Euro oder sowas.
Ja.
Das war so der Anfang, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, da gibt's ja noch anderes. Da wollte ich diesen durchsichtigen Wolf haben. Es gab den Wolf als Reittier, der war aber durchsichtig, der Geisterwolf. Und der war für 300 Euro auf eBay. Und da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu teuer für ein so ein Reitviech, ja. Aber es hat schon ganz schön gejuckt.
Ja, man ist dann schon irgendwie stolz, wenn man natürlich was hat, was irgendwie auffällig ist oder so. Ja. Ich habe zum Beispiel, es gibt so ein Murloc-Kostüm, das gab's mal irgendwann, ich glaube, bei einem Worldwide Invitational, Blizzard rausgegeben. Und dann kann ich meinen Charakter halt irgendwie in so ein Faschingskostüm von einem Murloc stecken. Und du siehst, wenn du den von hinten betrachtest, auch noch einen Reißverschluss, wo man so ein kleines Stück von so einem mit Herzchen bedruckten Schlüpper oder Boxershorts sieht. Das ist so zauberhaft, das ist so witzig. Und da wird man schon auch immer drauf angesprochen, so, boah, das ist ja cool, dass du das hast.
Ja, ich war ja auch im Invitational in Paris und ich habe dann eine der Goodie-Karten verkauft, ja, und habe damit meinen gesamten Paris-Trip finanziert.
Krass. Ja.
Also ich habe da 500 dafür bekommen. Ja, das heißt, mein Hotel wurde bezahlt, mein Anreise, alles wurde dafür bezahlt, weil ich diese eine dämliche Passekarte verkauft habe, irgendjemand, der das Ding unbedingt haben wollte.
Ja.
Ich hatte ja zwei. Ja, also es war jetzt für mich kein großer Verlust. Da habe ich dann aber gelernt, wie wichtig diese monetären Werte sind für Sammlergegenstände in Spielen. Und das ist ja da, wo auch Free-to-Play angesetzt hat.
Ja.
Aber das finde ich total faszinierend, ja, diese limitierten Geschichten davon. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel wert mein Account sein würde, würde ich ihn verkaufen. Weil da ist so viel Zeug drauf aus der Geschichte von WoW. Ich muss meine Tochter mal fragen, dass sie sich mal einloggt, ob mein guter alter Heiler noch da ist.
Ja.
Mein Jäger.
Also noch eine kleine Anekdote hinten raus, weil mich das total fasziniert hat. Ich las auch, ich glaube, von dem gleichen Prof, der sich da mit Game-Nostalgie beschäftigt, dass er gesagt hat, also dieses World of Warcraft is the closest thing we have to Metaverse now.
Ja.
Das finde ich super spannend. Also Metaverse natürlich immer noch das, was wo Meta, aka Facebook, Mark Zuckerberg einen Haufen Kohle reinsteckt. Bislang würde ich sagen, ist es ziemlich getankt. Aber World of Warcraft hat das ein Stück weit geliefert, obwohl es nur vor einem Screen stattfindet. Aber dieses Jahr auf der Gamescom hat Blizzard ja wieder mal einen Stand gehabt. Die waren in den letzten Male nicht da. Und die haben so ein VR-Ride da gemacht. Und als ich dann abends, kurz bevor ich dachte, jetzt wird's langsam Zeit, ich muss los zur Bahn, habe ich gesehen, oh, da ist nicht mehr viel los an dem Stand. Das mache ich jetzt mal noch. Mhm. Es ist unfassbar grandios. Das ist natürlich nur ein Gimmick für, so kann man ja nicht ewig spielen. Das geht nicht.
Ja.
Aber allein diese 3 Minuten auf so einem Bike zu sitzen, das im Prinzip einen Greifenflug simuliert hat. Und du bist dann halt über die Dächer von Dalaran abgetaucht, wo ich kurz dachte so, oh, ich bin mir nicht so sicher, ob mir nicht vielleicht jetzt schlecht wird. Ich fahre noch nicht mal Achterbahn. Ne? Aber das ist natürlich ein immersives Erlebnis, das ist unfassbar nicht zu toppen.
Ja,
aber das hat Event-Charakter. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, du kannst so 30 Stunden verbringen. Aber wer weiß, was kommt noch. Ne?
Du, irgendwann wird ein Firmen-Meeting mal im Lagerfeuer in Stormwind in der Stadt in WoW stattfinden, anstatt in irgendeinem Meta-Ding, ja, weil die Meta-Ding, die versuchen alles das zu machen, was eigentlich WoW schon alles gelöst hatte. Ich glaube da nicht so wirklich dran, deswegen tanken die auch alle, wie du so schön sagtest, da fehlt so der Kick noch, ja. Also was macht, welches Problem löst das denn? Ja, löst keins momentan. Ist toll, jemanden in 3D zu sehen, ja, und?
Ja.
Die meisten wollen ja eigentlich gar nicht in der Kamera zu sehen sein, ja. Morgens unausgeschlafen, Haare nicht gewaschen, Frisur ist schlecht, dann soll ich da mich in so ein Meeting mit 20 Leuten setzen? Nee. Aber in WoW geht das, ja. Dann sitzt man ein kleiner Gnomen am Lagerfeuer, Level 1, ja, so in die Richtung, dann kommt eine Ratte und tötet mich, egal, ich sitze da am Lagerfeuer, bin stolz und meine Kollegen sitzen drumherum und wir können uns da unterhalten. Gibt's auch viele, viele Anspielungen schon darüber, ja, South Park und Co.
Ja.
Eine Geschichte wollte ich noch erzählen, die ist total witzig. South Park gibt es eine ganz berühmte Folge über WoW, über diesen fetten Typen am Tisch, ungewaschen.
Ja, genau, das war die ich auch erwähnt hatte eingangs.
Genau, genau. Ganz witziger Zusammenhang. Es gibt einen sehr, sehr bekannten, sehr guten Twitch-Streamer, der Game Development erklärt und alle möglichen technischen Geschichten macht. Der hat auch bei Blizzard gearbeitet und der hat da mal erwähnt, ja, dass diese Folge, das ist sein Vater, der da porträtiert worden ist. Und ich so, was? Also siehst du mal, wie sich das vererbt. Ja? Sein Vater war bei Blizzard, war ein total berühmter Typ, auch Spieler und so weiter. Ja. Und sein Sohn war auch bei Blizzard. Ja. Der war für Cyber Security zuständig und für solche Hacks und so ein Zeug. Und Bots, Anti-Botting-Software. Ist jetzt einer der bekanntesten Streamer auf Twitch. Ja. Das finde ich total witzig, wie das so ein, was für eine lange Leine so ein Ding haben kann. Und das generationsübergreifend, ja. Super faszinierend.
Ja, ich möchte am Ende eine Empfehlung aussprechen. Ich habe gestern, weil ich irgendwie dachte, was könnte ich noch zur Vorbereitung irgendwas gucken, und hatte auf der Watchlist bei Netflix eine Doku, die heißt Die fantastische Welt des Ibelin. Ist, glaube ich, auch gerade erst, ich meine, die wäre im Oktober rausgekommen. Und die erzählt eine Geschichte, die haben wir hier, wir haben auch schon mehrfach angedeutet, was für einen sozialen Impact so ein Spiel haben kann. Das ist ein junger Norweger gewesen, der ist 2014 mit gerade mal 25 verstorben an einer seltenen Muskelerkrankung namens Duchenne. und hat halt die letzten 10 Jahre seines Lebens in diesem Spiel verbracht mit einer Gilde, die auch lange nicht wusste, dass er im Rollstuhl sitzt und nur mit Hilfe von sehr viel Technik am Ende noch spielen konnte. Mhm. Wollte halt nicht, dass sie das wissen, am Ende wussten sie es. Und die Eltern haben sich schon, die haben ihn viel spielen lassen, weil natürlich klar war, diesem Kind kannst du nichts wegnehmen, so nach dem Motto, geh mal raus und spielen, weil das, ja. er verpasst so viel, was er nicht machen kann. Und die haben ihn natürlich viel spielen lassen. Ihnen war aber auch nicht klar, wie viel, also die waren sehr traurig darüber, weil sie das Gefühl hatten, ihr Sohn kann nie Freundschaft und Liebe erfahren auf die gleiche Art wie andere. Um dann später zu erfahren, nachdem er verstorben war, die hatten das Passwort zu seinem Blog und haben dann dort einen Blogpost veröffentlicht, haben ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, gesagt, unser Sohn ist verstorben, get in touch, und haben ihre E-Mail-Adresse angegeben und waren völlig weggepustet von dem Impact, der dann kam, die Menge an E-Mails, die kamen von seiner Gilde. Es war sehr, sehr rührend, also wirklich waren Tränen aufgelöst am Ende. Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, kann ich total empfehlen. Zeigt viel Material, Super 8 Material, nicht Super 8, so VHS-Film-Qualität-Material. Der Vater hat viel mitgefilmt von dem Leben seines Sohnes. Und dann gibt es natürlich Ingame-Grafik, die man benutzen kann, um Videos zu machen. Dann weiß man natürlich auch, die meisten Chats sind ja archiviert. Die haben auf einem Roleplaying-Server gespielt. Viele Leute hatten Chats archiviert. Und aus diesen Chat-Kommunikationen und Ingame-Film-Material haben die im Prinzip auch noch mal so einen kleinen Film gebaut, der sein Leben und den Impact, den er auf andere Menschen hatte, nacherzählt. Das ist wahnsinnig berührend und kann ich wirklich nur sehr ans Herz legen, sich das anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also werde ich in jedem Fall in den Shownotes verlinken.
Ja, bitte.
Ja, dann sind wir tatsächlich bei ziemlich genau einer Stunde, glaube ich, am Ende dieses Podcasts angelangt. Zu 20
bei WoW fliegt immer die, bei WoW fliegt immer die Zeit, das ist im Podcast. Ja. Du erinnerst dich, ja? Damals, man setzt die andere, ich will mal nur kurz reingucken.
Ja.
Und dann war plötzlich draußen dunkel.
Ja.
Hast du dran gedacht, einzukaufen? Oh, scheiße, Jobs sind schon zu. Ja, kennt man alles.
Ja.
Die Frage dem Opfer.
Also ich habe auch tatsächlich, absolut, ich habe auch tatsächlich überlegt, ach, wir haben ja, also ich werde auch die alte Folge mit, die wir gemacht haben, zu 15 Jahre WoW verlinken. Das war die 15. Folge übrigens lustigerweise vom Popkulturfunk, was aber Zufall war damals. Mhm. Und dann habe ich überlegt, machen wir jetzt noch mal eine Folge zu 20 Jahre, wiederholen wir uns da nicht ohne Ende? Ich glaube, wir haben uns tatsächlich eigentlich nicht wiederholt. Das könnt ihr gerne da draußen überprüfen. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht allgemein über MMOs sprechen sollen und WoW nur so ein bisschen im Hintergrund behalten. Aber ich glaube, es ist absolut gerechtfertigt, der Impact, den dieses Spiel bis heute hat, das hast du, finde ich, vor allen Dingen auch wahnsinnig
immer noch
gut
das Vorbild. Ja. Und du darfst nicht vergessen, dass es fast 20 Jahre her ist, als wir uns das erste Mal gesehen haben für die TV-Doku.
Ja, stimmt.
Auch das ist ein schöner Aufbau, ja. Wenn man das dann sieht, 20 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre und den gesamten Aufbau. Deswegen, in 5 Jahren oder 10 Jahren, bitte
du warst,
wieder.
Ein Interviewpartner in der WoW-Doku, die ich 2007 gemacht habe. Ich habe übrigens letztens beim Aufräumen im Büro tatsächlich noch deine alte Einverständniserklärung gefunden für den Dreh damals.
Nein.
I own you. Muss ich dir mal schicken, ein Foto davon.
Ja, bitte. Das wäre nett. Schöne Memories.
Okay, also. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank, wie immer, für deine Zeit. Und drücke, zumindest was die Aufnahme angeht, jetzt hier erstmal auf Stopp.
May the Forge light your way.
So, liebe Orks, verehrte Elfen und Menschen, hier bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar. Folgt dem Popkulturfunk und damit mir bei Instagram auf Mastodon und Bluesky. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Außerdem natürlich noch ein paar Links zum Weiterlesen. Und sollten unter euch tatsächlich WoW-Spielende sein, findet ihr in den Shownotes auch meinen Battletech. Meldet euch gern mit einem fröhlichen Loktar. Und damit bin ich am Ende dieser Folge, die euch hoffentlich wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
For the Horde!